Tango to all, radio check, over.
Hier ist Bravo, kommen.
This is Tango, over.
Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
Wie wird eigentlich der militärische Luftverkehr geregelt? Das erklären uns heute Kai und Tina. Sie sind beide Flugverkehrskontrolloffiziere und erzählen uns, wie sich ihr Job von dem eines zivilen Fluglotsen eigentlich unterscheidet, was sie genau den ganzen Tag machen und wann auch sie manchmal noch nervös werden. Mein Name ist Amina Fied aus der Redaktion der Bundeswehr und ich heiße heute im Funkkreis willkommen Kai und Tina. Hallo.
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 Sehr schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Tina bei Ihnen ja noch im Dienst, wie ich eben schon hörte, und Kai bei Ihnen kurz vor dem Start ins Wochenende. Wie lief Ihre Woche denn bisher, Tina?
Bei mir war es so, ich hatte diese Woche Tagesdienst. Das heißt, ich bin von morgens um 7 bis nachmittags um 16.30 Uhr im Dienst gewesen und hatte auf dem Tower zu tun. Das heißt, ich habe mit meinen Luftfahrzeugen gearbeitet, die ich direkt vor mir gesehen habe, durch meine Scheiben hindurch. Wir hatten sehr viel Flugverkehr, trotz schlechten Wetters. Und ich muss sagen, es war ein sehr befriedigendes Arbeiten, weil halt viel zu tun war. Und jetzt sitze ich noch hier im Dienst, um mit Ihnen zu telefonieren. Wir haben gerade eben alles zugemacht, uns abgemeldet von den umliegenden Flugsicherungsstellen. Und ich bin gespannt, was heute noch auf uns zukommt.
Und bei Ihnen, Kai?
Ich war quasi die Gegenschicht. Ich habe den Dienst von der Tina übernommen und hatte die Nachtschicht die Woche über. Und auch im Tower eingesetzt. Ich habe mich um einen unserer Auszubildenden gekümmert und in der Nacht von bis knapp Mitternacht.
Das klingt schon sehr herausfordernd. Sie sagen ja auch schon Schichtdienste. Vielleicht erklären Sie uns einmal ganz genau, was Sie eigentlich machen.
Im Grunde militärische Flugverkehrskontrolloffiziere. Ist aber im Grunde dasselbe wie ein Fluglotse. Die Bundeswehr hat sich da einfach nur einen anderen Begriff für ausgedacht. Es ist im Kern aber dieselbe Aufgabe, die Kollegen auch draußen erfüllen. Das heißt, sie sind für den zügigen und für die geordneten Ablauf oder Ordnung des Luftverkehrs zuständig. Im Gegensatz zu den Kameraden oder Kollegen draußen bei der DFS machen wir beides bei der Bundeswehr. Wir sitzen auf dem Tower, wie Tina und ich das erzählt haben, aber wir können auch unten im Radar sitzen, also meistens Stockwerk tief, und kümmern uns dann gerade um einen größeren Bereich. Genau.
Was genau ist denn DFS?
Die DFS ist Deutsche Flugsicherung. Das ist die zivile
Gesellschaft.
Ja, genau.
Okay, inwiefern unterscheidet sich denn aber der militärische zum zivilen Fluglotsen?
Der militärische Fluglotse ist nicht einfach nur Fluglotse, sondern der militärische Fluglotse ist auch noch Soldat. Und im Gegensatz zum zivilen Lotsen ist es so, dass man erstmal bei der Bundeswehr eingestellt wird als Soldat, auch erstmal die ersten, sagen wir mal, 1 bis 2 Jahre eine militärische Ausbildung genießt. Das heißt, man macht eine Grundausbildung und dann weitere aufbauende Lehrgänge. Und erst dann geht man quasi auf die Ausbildung zum Fluglotsen, und zwar nach Kaufbeuren, wo dann die Fluglotsen-Schule tatsächlich ist. Im Zivilen ist es tatsächlich so, man geht halt nach Langen. Dort bildet die Deutsche Flugsicherung, die DFS, ihre Fluglotsen aus. Und wenn man dort dann ausgebildet ist und es tatsächlich alles geschafft hat, wird man von dort dann gleich auf seine Plätze verteilt, wo man dann arbeitet. Und bei uns ist es, wie gesagt, so, wir haben neben dem Flugsicherungsjob auch noch den Soldatenjob zu erledigen.
Kümmern Sie sich denn dann auch um zivile Maschinen oder nur militärischen Flugverkehr?
Also wir kümmern uns. Unser Arbeitsbereich muss man sich quasi dreidimensional vorstellen. Wir arbeiten ja in der Höhe und in der Fläche, und alles, was durch unseren Zuständigkeitsbereich durchfliegt, und da ist es unabhängig, ob das jetzt Militär oder Zivil ist, und um die kümmern wir uns, also auch um Zivile.
Und Sie sagten jetzt eben schon, dass Sie auf dem Tower sitzen. Und da stelle ich mir ein bisschen so vor, wie man das vielleicht mal irgendwo im Film gesehen hat, dass man auf so ein Bildschirm, ein Radar guckt und da sind dann Punkte drauf oder sowas und da schaut man immer, dass die nicht kollidieren und leitet an, wer wohin fliegen soll. Ist das denn wie ich so oder ist das irgendwie vom Film ein bisschen verschobene Vorstellung?
Das ist quasi beide Arbeitspositionen ein bisschen vermischt. Film und Fernsehen, die kombinieren oft beides. Man hat also auf dem Tower, wie du gerade selber gesagt hast, die Radarmonitore gezeigt, aber tatsächlich bei uns, wir sitzen auf dem Tower und nutzen diese Radarmonitore nicht. Wir schauen tatsächlich aus den Fenstern raus und kontrollieren alles, was wir tatsächlich auch visuell identifizieren können. Alles, was darüber hinausgeht, was wir nicht mehr mit bloßem Auge erkennen können, das ist dann schon originär die Aufgaben vom Radar.
Das heißt, Sie sind gar nicht für den kompletten Luftraum zuständig, sondern immer nur für ein bestimmtes Gebiet.
Ja, genau. Also der Tower ist für die Kontrollzone verantwortlich. Das ist quasi der Bereich um den Flugplatz herum. Lateral und horizontal ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie die örtlichen Begebenheiten das erfordern. Und darauf anschließend kommt dann der Zuständigkeitsbereich vom Radar. Und darüber sitzt dann quasi die Zuständigkeit von der DFS. Also es gibt im Grunde keinen Fleck Luftraum, der nicht in irgendeiner Form strukturiert oder sogar überwacht wird.
Geht das dann auch nach Lufthöhen oder irgendwie nur nach Sichtweiten?
Nee, also geht auch tatsächlich nach Höhen. Auf Laupheim gesprochen, wo wir arbeiten, da ist meistens in 7000 Fuß Schluss. Und ab höher beginnt die DFS, also die zivilen Fluglotsen in München bzw. Karlsruhe, zu lotsen, zu arbeiten, genau. Fliegt also ein Flieger oder startet ein Flieger in Laupheim oder ein Hubschrauber, haben wir ihn zuerst unter einer Towerkontrolle, dann geht er in aller Regel zu unserem Radar. Und je nachdem, wo er hingeht, wenn er nach Stuttgart fliegt oder nach München, kommt er dann irgendwann auf den Zuständigkeitsbereich der DFS und wird von den Kollegen dann weitergearbeitet.
Wenn wir gerade von Flughöhen sprechen, das ist, welche Flugzeuge fliegen denn ungefähr wo? Also ich denke jetzt mal so Langstreckenflugzeuge, die jetzt nach, ich weiß nicht, Bangkok oder so fliegen, die werden ja bestimmt ein bisschen höher steigen als die, die nur einen Inlandsflug machen oder vielleicht auch so totale Privatmaschinen, wenn jemand einfach privat selbst ein Flugzeug besitzt, oder?
Ja, also die Airliner, die jetzt global unterwegs sind oder von mir aus auch, von München nach Hamburg fliegen, die fliegen natürlich in der Höhe, in der jetzt kleine Cessnas normalerweise nicht unterwegs sind. Einfach weil die Gefahr dann halt so groß für diese Cessnas wäre. Oder umgekehrt, die Cessnas fliegen so tief, weil halt oben die Airliner fliegen. Und diese Airliner fliegen meistens in der Höhe zwischen, ich sage jetzt mal, 10.000 Fuß und manchmal auch ein bisschen höher. Das kommt natürlich mal drauf an. Wenn sie innerhalb Deutschland unterwegs sind, sind es auch mal weniger. Dann sind es, ich sage jetzt mal, zwischen 7.000 Fuß und 10.000 Fuß. Und wenn sie dann global unterwegs sind, kann es auch viel, viel höher sein. Also es kann auch bis hoch zu, 30.000 Fuß und noch höher gehen. Ja, das hängt immer vom Luftraum ab und natürlich von der Flugsicherung, wo sie sie dann hinhaben möchten.
Gibt es denn da Unterschiede? Also müssen Sie jedes Flugzeug, das irgendwie bei Ihnen auftaucht, das Sie sehen oder bei ihm auf den Radar auftaucht, müssen Sie das anleiten oder bitten die Piloten darum und Piloten?
Also ist auch wieder je nachdem, wo wir arbeiten. Also weil man hat mal irgendwann beschlossen, es gibt Bereiche, in denen es ist einfach notwendig zu wissen, wer sich da bewegt. Und es gibt Bereiche oder Luftraum, wo es nicht ganz so wichtig ist, wo man einfach sagt, okay, da ist in Anführungszeichen so viel Platz, da brauchen wir nicht 100% wissen, wo der ist. In Bezug auf den Tower, in der Kontrollzone, da wissen wir tatsächlich über jeden Flieger Bescheid. Wir wissen, welcher Flieger bei uns startet, welcher landen möchte oder auch nur, wer durchfliegen möchte. Die müssen sich quasi vor Einflug erst die Erlaubnis bei uns auf dem Tower holen und anfragen und sagen, ich bin jetzt im Süden und ich würde gerne einmal durch eure Kontrollzone durchfliegen in den Norden. Und dann wackeln wir die quasi in unser Verkehrsbild ein und dann sagen wir entweder, ja, ist möglich, flieg mal durch, oder wir müssen sagen, du kannst zwar durchfliegen, aber da ist Verkehr, auf den du achten musst, oder im schlimmsten Fall müssen wir einfach sagen, nee, tut uns leid, wir haben jetzt zu viel eigenen Verkehr, flieg bitte außen rum.
Und wenn man im Radar ist?
Da ist es so, auch da hängt es wieder mit der Luftraumstruktur zusammen, aber in einem Bereich bis circa 1700 Fuß, 2500 Fuß, können die Piloten einfach fliegen. Quasi die entscheiden sich am Morgen, weil das Wetter so schön ist, nach Innsbruck zu fliegen oder nach Karlsruhe oder wo sonst wohin. Und dann fliegen die einfach. Dann setzen die sich in den Flieger rein und dann fliegen die quasi über Land. Das nennt sich nach Sichtflugregeln, sind also selber verantwortlich, schauen selber aus dem Fenster, fliegen die zu ihrem Ziel. Und dann wissen wir im Zweifel auch nicht, dass die fliegen.
Kann es da nicht trotzdem mal zu Komplikationen kommen, wenn da mehrere plötzlich sich denken, wir wollen jetzt einfach mal starten und fliegen auf Sicht?
Tatsächlich kann es das, aber es gibt wie im Straßenverkehr auch im Luftverkehr Vorfahrtsregeln. Das heißt, derjenige, der von rechts angeflogen kommt, hat tatsächlich auch Vorfahrt.
Ach, das ist und, interessant.
Dementsprechend muss dann auch quasi Vorfahrt gewährt werden oder man weicht halt dementsprechend aus, dass der von rechts kommt, dann auch die freie Fahrt hat. Weiterhin ist es auch so, dass Luftfahrzeuge, die nicht so beweglich sind, auch Vorfahrt haben. Das heißt zum Beispiel ein Luftschiff, zum Beispiel ein Zeppelin oder auch ein Ballon, hat Vorfahrt vor einer Cessna, weil der Ballon oder der Zeppelin einfach nicht so wendig sind und nicht so schnell sind. Also das kommt immer drauf an, was für ein Luftfahrzeug und dann natürlich, wenn es gleiche Luftfahrzeuge sind, rechts vor links. Also so ist das ungefähr gehandhabt.
Da muss man ja Gott sei Dank nicht so viel umdenken, außer man kommt aus einem anderen Verkehr aus Großbritannien oder so, dann könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden.
Nein, wobei das luftfahrttechnisch weltweit einheitlich ist, ne? Also da ist es dann tatsächlich alles gleich geregelt. Das heißt, auch die im Bereich Großbritannien oder wo die anderen Linksfahrer so sind, haben auch diese Rechts-vor-Links-Regelung.
Gut, dann muss man aus dem restlichen Raum, wo man nicht Linksfahrer ist, Gott sei Dank nicht groß umdenken, sagen wir so.
Richtig.
Aber was ist denn, wenn ich gar nicht so weit gucken kann, weil es zum Beispiel sehr regnerisch ist oder irgendwie sehr neblig, wolkig? Ich weiß nicht, was mir sonst noch alles so begegnen kann in diversen Höhen.
Das hätte ich vielleicht vorher noch erwähnen sollen. Was ich beschrieben habe mit, man entscheidet sich morgens quasi irgendwo hinzufliegen und dann nicht unter Radarkontrolle zu sein, das trifft natürlich nur zu, wenn das Wetter auch entsprechend gut ist. Schöner blauer Himmel, die Sonne scheint, keine Wolken, dann funktioniert das. So wie du es gerade ansprichst, Nebel, Regen, die Wolken hängen tief, dann kann dieser Pilot in aller Regel gar nicht nach Sicht fliegen, weil er muss eine gewisse Abstand zu Wolken einhalten. Und okay. Er braucht gewisse Sichten, sonst darf er gar nicht fliegen. Und wenn er es doch tut, dann darf er nicht nach Sicht fliegen, dann muss er nach Instrumentenregeln fliegen. Und da kommen dann wir wieder ins Spiel, weil sobald es nach Instrumentenregeln geht, ist die Flugsicherung verantwortlich und wir geben ihm dann auch quasi wirklich Kursanweisungen. Wir identifizieren ihn im Luftraum und dann können wir genau sehen, wo er ist und wo anderer Verkehr ist. Und da geben wir auch tatsächlich dann Ausweichhinweise und Anweisungen. Also jetzt links drehen, jetzt rechts drehen oder sinken, steigen, damit nichts passiert.
Diese Anweisungen, die müssen ja auch einheitlich sein, oder?
Mhm, ja, wir haben da standardisierte Sprechgruppen. Also wir lernen die dann in der Ausbildung auf Deutsch und auf Englisch. Lustig, die Deutschen gehen einem in aller Regel deutlich schwerer über die als die Englischen. Aber ja, wir haben standardisierte Sprechgruppen.
Können Sie mal so 2, 3 Beispiele geben, was man so häufig sagt? So auf Englisch jetzt zum Beispiel?
Joint Traffic Circuit, Runway 27, Report, Beam Tower, Gear Down and Locked.
Okay, das heißt jetzt zu Deutsch?
Genau, also ich habe dem Piloten quasi die Erlaubnis gegeben, in die Kontrollzone einzufliegen, in die Platzrunde einzufliegen und er soll sich bitte auf Höhe des Towers melden mit ausgefahrenem
Fahrwerk.
Fahrwerk, danke, Fahrwerk.
Wenn man so viel Fachenglisch spricht, glaube ich auch, dass man einfach die deutschen Begriffe gar nicht so häufig nutzt und das gerät dann mal ganz gerne irgendwie ein bisschen ins Hinterstübchen, glaube ich. Ist eine völlig normale Reaktion, kann ich mir vorstellen. Und das lernen Sie alles in der Ausbildung, dieses Fachenglisch, ja? Sagten Sie ja gerade schon. Mhm. Können Sie mir vielleicht auch kurz erklären, wie läuft diese Ausbildung überhaupt ab, beziehungsweise, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, was sind denn so Grundeigenschaften, die ich auf jeden Fall mitbringen sollte, weil der Job sonst gar nichts für mich wäre?
Was muss man mitbringen? Das ist relativ einfach, einfach erzählt. Das heißt, man muss mitbringen Multitasking-Fähigkeit, man muss mitbringen ein Vorstellungsvermögen im dreidimensionalen Raum, man muss teamfähig sein, man muss eine gute Merkfähigkeit und eine gute Konzentrationsfähigkeit haben und das alles macht den Fluglotsen aus. Das wird abgetestet. Das heißt, egal ob man jetzt zur deutschen Flugsicherung geht oder zur Bundeswehr als Flugverkehrskontrolloffizier sich bewerben möchte, muss man quasi erstmal diese Eignungstests bestehen. Und diese Tests sind dann auch direkt auf die verschiedenen Fähigkeiten abgestimmt. Wenn man die Tests besteht, werden dann medizinische Tests noch gemacht und dann kann man rein theoretisch Fluglotse werden. Und wenn man dann irgendwann bei der Bundeswehr diese Eignungstests bestanden hat, kommt man nach der militärischen Ausbildung, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, die zuerst kommt, danach Kaufbeuren zur Fluglotsenschule. Und dort wird dann quasi theoretisches Wissen vermittelt. Dort lernt man quasi unsere Flugsicherungsvorschrift mehr oder weniger auswendig, das alles auf Englisch. Hat man dann den theoretischen Teil bestanden, geht es dann weiter in den Simulatorteil. Und dann wird dann dort Tower und Radar in zu gleichen Maßen quasi im Simulator ausgebildet und man prüft dann dort halt auch ab, sind die Lotsen, die wir ausgewählt haben, im Eignungsfeststellungsverfahren, sind sie tatsächlich geeignet und können sie auch die Transferleistung von der Theorie in die Praxis bringen und dort als Lotse arbeiten. Und das ist schon sehr anspruchsvoll, muss man sagen, den Flugverkehr, den sie dort in der Schule generieren, sind ganz, ganz viele verschiedene Luftfahrzeuge aufeinander, das heißt von Hubschrauber, über Flächenflugzeuge, über Airliner, über Jets, das wird alles zusammengemischt an einem kleinen Flugplatz, der dort quasi virtuell erstellt wurde. Und die Schüler müssen das dann quasi handeln und haben dann, ich glaube, insgesamt 14 Monate Zeit, um quasi Theorie, Radar- und Tower-Praxis zusammen quasi abschließen zu können. Und wenn sie das dann abgeschlossen haben, kommen sie dann quasi an die Plätze in Deutschland. Es gibt mehrere Plätze in Deutschland, einen von der Marine, dann ein paar von der Luftwaffe und ein paar vom Heer. Und dort werden sie dann quasi das erste Mal im realen Flugbetrieb ausgebildet. Also dürfen noch nicht eigenverantwortlich arbeiten, sondern da sitzt dann auch immer wieder ein Lehrer dahinter oder ein Ausbilder, so wie Kai das ist. Und dort wird dann quasi geschaut, können die Schüler, die im Simulator jetzt schon super performt haben oder gut performt haben, können sie das im reellen Leben auch noch? Das ist nämlich auch wieder ein Punkt, wenn man dann draußen sitzt auf dem Tower oder vom Radar, man spricht dann da halt mit echten Menschen. Und das ist halt nochmal ein anderer Punkt, wie wenn man quasi mit einem Simulatorpiloten spricht und weiß, okay, wenn ich jetzt hier Mist baue, da passiert nichts. Wenn man halt hier im realen Flugverkehr einen Fehler macht, kann halt durchaus was passieren und das kann sehr unschön enden. Das möchte man ja eigentlich vermeiden.
Da stelle ich mir absolut stressig vor, wenn ich ganz ehrlich bin, weil sie ja auch stundenlange den ganzen Tag über volle Konzentration brauchen. Es ist jetzt, denke ich mal, nicht so, dass sie alle halbe Stunde mal sagen können, hier, ich mache jetzt mal 10 Minuten Augenpause und gehe mal vor die Tür. Und wie ist es denn so? Wie fühlt sich das an oder wie fühlt ihr euch dann nach so einem Tag?
Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn wir jetzt so einen Tagesdienst haben, sind wir nicht von morgens 7 bis nachmittags um 16.30 Uhr im Dienst, sondern wir haben 5-Stunden-Schichten, machen dann quasi eine Mittagspause von circa einer Stunde oder müssen das sogar machen und dann gehen wir wieder in Position. Und das kommt auch auf den Flugverkehr an. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn viel los war, bin ich nach so einem Tag wirklich gerädert und freue mich dann erstmal, wenn ich zu Hause kurz auf die Couch liegen kann, mal kurz die Augen zumachen kann und mich entspannen kann. Gleichzeitig bin ich aber auch super zufrieden, weil ich es einfach mag, wenn die Luft brennt, heißt es bei uns. Also wenn viel fliegt, ne, dann heißt es bei uns, die Luft brennt, man hat ständig was zu tun, man ist die ganze Zeit am Funken und man hat diesen Austausch mit Piloten und den anderen Lotsen, die damit auf einem Tower sind. Jedem macht das Spaß und es ist ein wirklich sehr zufriedenstellendes Gefühl. Also es gibt einem wirklich Berufszufriedenheit.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und das kommt, lässt auch gleich noch die Frage aufkommen, warum ist das denn so ein toller Job? Also für euch.
Mir hat das mal jemand gesagt, als ich selber in der Ausbildung war zum Fluglotsen. Und ich habe tatsächlich, das habe ich für mich übernommen, weil vom Mindset her ist es genau das. Der Beruf des Fluglotsen ist für mich deswegen so toll, weil es bleibt keine Arbeit übrig. Ich kann den ganzen Tag arbeiten und wenn ich aufstehe, das Mikrofon hinlege, den Kopfhörer ablege, dann gehe ich nach Hause und dann ist die Arbeit vorbei. Wenn ich am nächsten Morgen wiederkomme, dann ist da kein Aktenordner, der auf mich wartet, weil ich nicht fertig bekommen habe. Dann ist alles auf Null gesetzt. Dann geht es wieder von vorne los. Mit Dingen, die ich nicht weiß, was mich erwarten wird. Ich habe keinen Ordner, ich habe keine Struktur in diesem Sinne und weiß genau, um 8 geht's los, um 9 passiert das, um 10 passiert das. Das habe ich einfach nicht. Mein Tag ist immer wieder, jeden Tag aufs Neue, individuell. Und das finde ich für mich einfach so super. Und das macht auch so für mich den Spaß an der Arbeit aus.
Ich kann Kai da nur beipflichten. Also für mich ist es auch toll, jeden Tag eine neue Herausforderung zu haben. Das heißt, jeder Tag ist anders. Und dann ist auch ganz wichtig die Zusammenarbeit mit den Menschen. Das sage ich erst mit den Piloten über Funk, mit den Flugberatern, die uns die Details über die jeweiligen Flüge quasi zur Verfügung stellen. Dann mit den Technikern, mit meinen Lotsen oder Mitlotsen, die mit mir auf dem Tower oder im Radar sitzen. Diese Zusammenarbeit macht einfach riesig Spaß. Und man merkt halt, wenn jeder qualifiziert ausgebildet ist und weiß, was der andere von einem möchte, funktioniert es einfach sehr gut.
In Zeiten, wo vielleicht ein bisschen weniger los ist, weil einfach es ist noch niemand gestartet, es fliegt gerade niemand, dann wird auch mal rumgeflaxt, dann wird auch über den Tag erzählt, was man am Wochenende gemacht hat. Aber ab dem Moment, ab dem dann plötzlich wieder Flugverkehr da ist, merkt man richtig, wie ein Schalter umgelegt wird und es wird einfach alles professioneller, von jetzt auf gleich. Man hat keine Gelegenheit hochzufahren und zu sagen, ja, in 5 Minuten bin ich soweit, sondern man muss sofort bereit sein. Und das Schöne ist, man sieht das dann auch bei den Kollegen und bei sich selbst, wie gut das funktioniert quasi. In einer Minute macht man noch einen Scherz übers Wochenende und in der nächsten Minute ruft der erste Flieger rein und alles wieder professionell. Die Kommunikation wird viel zielgerichter, viel kürzer. Das ist quasi auch noch so ein Punkt.
Ich merke schon, Sie brennen für Ihren Job und das finde ich auch super toll und das begeistert mich auch. Das ist noch eine Frage natürlich. Sie sagen immer, es gibt ganz viele verschiedene Situationen und man weiß nie, was am nächsten Tag oder in der nächsten Minute vielleicht kommt. Gab es denn auch schon mal Situationen, wo Sie dachten, wow, jetzt flattern mir die Nerven oder jetzt wird es richtig brenzlig?
So eine Situation hat bestimmt jeder. Ich für mich hatte schon mal die Situation, dass ich einen Hubschrauber unter Kontrolle hatte und der sich aber während der Kommunikation plötzlich nicht mehr gemeldet hat. Ich habe ihn angesprochen Und er hat einfach nicht mehr reagiert. Und es war einfach notwendig, dass er reagiert, weil ich musste ihm Anweisungen geben. Er ist quasi auf einen fremden Luftraum zugeflogen. Und ohne Erlaubnis darf man da nicht reinfliegen, weil ich weiß ja auch nicht, was auf der anderen Seite stattfindet. Und der hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Und ich spreche ihn einmal an, spreche ihn ein zweites Mal an und man merkt, man wird so innerlich nervös. Warum passiert da nichts? Warum antwortet er nicht? Und es kam dann tatsächlich so, es war ein Notverfahren. Der Pilot hat einen Funkausfall gehabt. Er hat mich nicht mehr gehört. Also er hat mich zwar gehört, konnte aber nicht mehr reagieren. Also konnte nicht mehr antworten und hat mir das dann quasi zu verstehen gegeben. Und das war dann tatsächlich dann für mich eine Situation, wo wir dann den Flieger, wir mussten zusätzlich koordinieren, wir mussten Absprachen mit dem Nachbarsektor treffen, dass wir jetzt einen Flieger haben, der da kurz einfliegt, obwohl das nicht darf. Und dann wurde da ein bisschen aufgepasst. Also ist nichts passiert am Ende. Aber wir haben den Flieger auch gut zur Landung gebracht. Aber das war so eine Situation, man erwartet eigentlich, dass wenn man dem Piloten was sagt, dass er antwortet. Und wenn beim ersten Mal nichts kommt, denkt er, okay, er hat nicht hingehört. Wenn er es beim zweiten Mal nicht tut, wird man nervös. Und beim dritten Mal merkt man plötzlich, oh, Notlage, das stimmt nicht, das ist ein Notfall, genau.
Ist das ein Erfahrungswert oder weiß man das von vornherein oder lernt man das in der Ausbildung so?
Man wird auf Notverfahren ausgebildet, also im Funkausfall oder verschiedenste Sorten von Notfällen. Aber wenn es dann wirklich mal passiert, man glaubt das im ersten Moment ja auch gar nicht. Der antwortet nicht und dann denkt man, ja gut, der hat nicht zugehört, der hat ja im Cockpit auch mit seinem Co-Piloten zu reden. Und so bis dieses Bewusstsein entsteht, oh, das ist jetzt kein Versehen, sondern der hört mich wirklich nicht. Und das ist schon ein bisschen trainiert, aber das wirklich zu erleben, ist nochmal was anderes.
Ja, da muss ich Kai recht geben. Also tatsächlich erleben wir alle immer mal wieder Situationen, wo dann Luftnotlagen vorkommen. Was zum Beispiel sein kann, das hatten wir vor ein paar Monaten, dass ein Vogelschlag quasi passiert ist. Das heißt, ein Vogel ist einem Luftfahrzeug direkt ins Cockpit reingeflogen und der Hubschrauber musste dann notlanden und dann merkt man natürlich auch auf Funk, dass der Pilot dann auch gestresst ist und vielleicht auch Angst hat. Das merkt man einfach an der Stimmlage und da wird man selber auch erstmal unruhig, ne? Und natürlich auch nervös. Das ist eine neue Situation, eine Situation, wo man nicht weiß, was ist denn jetzt alles passiert. Geht es dem Piloten gut? Können sie sicher landen? Ja oder nein? Man muss dann ruhig bleiben. Man soll ja quasi eine Art gewisse Sicherheit vermitteln dem Piloten, und zwar in jeder Situation, sodass er weiß, ja, okay, ich habe jetzt zwar gerade ein Problem, aber die Flugsicherung ist noch da. Und wir versuchen dann auch mit allen Mitteln den Piloten, wenn sie eine Luftnotlage haben, Hilfe zukommen zu lassen. Und das tun wir dann auch.
Also da kann man ja richtig froh sein, dass man es mit so guten Erfahrungen und vor allem ruhig planenden Fluglotsinnen und Fluglotsen zu tun hat. Da fühle ich mich auch gleich viel sicherer, wenn ich das nächste Mal ins Flugzeug steige. Aber eine Frage zu diesem Vogelschlag. Passiert das häufig oder ist das ganz selten mal eine Ausnahme?
Also ob das häufig passiert im Zivilen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also man hört ja immer wieder Berichte, wie irgendwelche Vögel in Triebwerke marschieren. Wir hatten ja quasi das Beispiel relativ groß mit dem Hudson River, wo genau Diese Gänseschwarm in die Triebwerke geflogen ist und der Pilot, Captain Sully, quasi das Luftfahrzeug auf dem Hudson quasi gelandet hat. Beim Militär ist es jetzt kommt es bei uns jetzt nicht so häufig vor, beziehungsweise ich wüsste es jetzt nicht. Wir haben ja immer wieder verschiedene Schichten und da kann schon sein, dass das vorkommt. Aber tatsächlich ist es eher die Seltenheit.
Da freue ich mich jetzt nicht nur für die Piloten und für Sie, sondern auch ein bisschen für die Vögel, wenn das nicht so häufig vorkommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Steigen Sie denn doch gerne ins Flugzeug oder haben Sie nicht so viel Vertrauen in andere Fluglotsen?
Ich persönlich habe überhaupt keine Affinität zum Fliegen. Also gar nicht, null. Ich habe einige Kollegen und Kameraden, die selber fliegen und Flugschein machen. Aber mir persönlich gibt es überhaupt nichts. Also wenn überhaupt mal alle Jubeljahre mal in Urlaub fliegen, aber selber in der Maschine und selber steuern, hat jetzt mit den anderen Fluglotsen nichts zu tun, gebe ich offen zu. Einfach fliegen ist nicht meins, ist gar nicht.
Das verwundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich dachte, jemand, der so nah an Flugzeugen und Flugverkehr dran ist, dass der auch einfach eine Affinität für Flugzeuge und das Fliegen selbst hat.
Bei mir ist das völlig anders. Wenn ich ein Luftfahrzeug draußen am Himmel sehe oder höre, dann stelle ich mich hin, gucke nach oben, versuche herauszufinden, was das für ein Luftfahrzeug ist. Auch mit Flightradar 24 zum Beispiel schaue ich dann, wo es hinfliegt, was ist es für ein Typ, welche Richtung, welche Höhe hat das und so weiter und so fort. Also das finde ich total spannend. Selber fliegen habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich in einem Cockpit sitze am Steuer, zum Beispiel in so einer kleinen Cessna, das ist absolut nicht mein Ding, habe ich ausprobiert. Mir wurde furchtbar schlecht dabei. Mitfliegen in Airlinern oder im Hubschrauber finde ich absolut spannend. Ich liebe es, wenn ich auf zum Beispiel einen großen Flugplatz bin wie Frankfurt, das Ganze drumherum zu sehen. Natürlich auch den Tower, wo wir dann auch rein theoretisch schon arbeiten und sitze dann nachher im Flugzeug, bin auf der Startbahn und dieses Gefühl, wenn der Pilot die Gase reinschiebt, man in den Sitz gedrückt wird, das finde ich einfach unbeschreiblich. Dann natürlich das Abheben und die Sicht von oben auf die Welt herab, einfach unglaublich. Das ist absolut mein Ding. Ich genieße das und versuche das auch so oft wie möglich zu tun.
Gibt es denn etwas, wo Sie unbedingt mal gerne mitfliegen würden, wo Sie bisher noch keine Gelegenheit hatten? Also eine besondere Maschine oder sowas? Sie kennen sich da wahrscheinlich besser aus als ich.
Ich bin noch nie im A400M mitgeflogen. Also das wäre tatsächlich was, wenn jemand gerade mithört, der vielleicht entscheiden kann, das wäre eine super Sache.
Was macht den A400M so besonders für Sie?
Er ist neu. Wir haben mal wirklich was Neues. Und ich bin schon in der Transall tatsächlich mitgeflogen. Und es wäre einfach den Generationenwechsel mal wirklich aktiv mitzuerleben. Weil in der Transall war es früher so, vorne kalt, hinten warm. Oder umgekehrt, Entschuldigung. Und angeblich soll das in einem A400M deutlich besser sein. Und man, ja, mal in was Neues mitfliegen, das wär's.
Ja, vielleicht hört ja wie ich jemand zu, der da irgendwie Einfluss drauf hat und könnte sich dann gegebenenfalls bei Ihnen melden. Und bei Ihnen, Tina?
Ich würde mich dem Kai einfach anschließen. Mir fällt aber jetzt auch spontan Ballonfahren ein. Ich weiß zwar nicht warum, das ist auch nicht so spannend wie jetzt Hubschrauber fliegen oder Cessna fliegen oder Airliner fliegen, aber Ballonfahren würde mich schon sehr interessieren.
Aber das, ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt einfach eine tolle Erfahrung, auch wenn es vielleicht nicht ganz so hoch geht, dann Gott sei Dank mit dem Ballon.
Das ist richtig.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, obwohl Sie sehr viel zu tun haben, wie wir jetzt gehört haben. Und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg.
Ja. Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Den nächsten Podcast gibt es wie gewohnt in einer Woche. Mein Name ist Samina Fied. Ich melde mich ab aus dem Funkkreis.